Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Alle 6 Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch an einem Schlaganfall. Er ist damit eine der weltweit häufigsten Todesursachen. Umso wichtiger ist es, einen Schlaganfall zu verhindern, ehe er eintritt. Und wie man feststellen kann, wie hoch das eigene Risiko ist, was man vorbeugend tun kann, darüber spreche ich mit Professorin Isabel Wanke und Dr. Roland Backhaus. Professorin Wanke ist Spezialistin für Neuroradiologie und leitet in Doppelspitze das Swiss Neuroradiology Institut, abgekürzt SNRI, in Zürich. Im selben Gebäude befindet sich Dr. Roland Backhaus von Neurosono, der Praxis für neurologische Gefäßdiagnostik und klinische Neurophysiologie. Frau Professorin Wanke, das Rauchen, das Schlaganfallrisiko erhöht, ist bekannt. Gibt es weitere Risikofaktoren?
Ja, das ist so. Neben dem Rauchen gibt es noch einige Risikofaktoren, die sehr relevant das Schlaganfallrisiko erhöhen können. Als da wären zum Beispiel eine arterielle Hypertonie, also ein Bluthochdruck, oder die Fettstoffwechselstörung, also zu hohe Fette im Blut. Das kann mal genetisch sein, das kann aber auch ernährungsbedingt vorkommen. Dann natürlich der Bewegungsmangel, der häufig einhergeht mit dem Übergewicht, sind weitere Risikofaktoren und sogenannte Herzrhythmusstörungen. Und dann am häufigsten ist da das Vorhofflimmern zu erwähnen. Das Herz schlägt da nicht rhythmisch und hat eben die große Gefahr, dass sich möglicherweise in den Herzkammern Blutgerinnsel bilden, die dann in die Blutbahn abgeschwemmt werden und einen Schlaganfall verursachen. Und natürlich der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit. Das sind sicherlich Risikofaktoren, die man abklären muss, um eben herauszufinden, ob jemand ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall aufweist.
Herr Dr. Backhaus, vielleicht können Sie das noch mal etwas genauer erklären. Warum erhöhen denn diese Erkrankungen bzw. auch Verhaltensweisen das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden?
Die Mechanismen, die im Prinzip das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall gleichermaßen anheben, sind natürlich recht unterschiedlich. Während beispielsweise das Rauchen oder auch Fettstoffwechselstörungen dazu führen, dass die Gefäßwände angegriffen werden, sei es beim Rauchen durch das Nikotin und andere Inhaltsstoffe, führen zu einer chronischen Gefäßwandentzündung. Darüber werden wiederum gerinnungsrelevante Enzyme aktiviert, die dazu führen am Ende, dass sich Gefäßablagerungen bilden. Ganz ähnlich ist es bei den Fettstoffwechselstörungen, wo es durch erhöhte Lipide, also Blutfette, eben zu Ablagerungen in den Arterien kommt, während der Bewegungsmangel natürlich eher dahingehend ein Risikofaktor ist, der dazu führt, dass die Zirkulation in den Blutgefäßen vermindert ist, es vermehrt zu Ablagerungen dadurch kommt und natürlich auch das Herz-Kreislauf-System weniger beansprucht wird, was eben protektiv wäre in Bezug auf die beiden genannten Erkrankungen. Das führt dann sekundär zum Übergewicht, dem nächsten Risikofaktor. Und ein besonderer Risikofaktor, wo wir heute nochmal besonders darauf hinweisen möchten, ist natürlich das Vorhofflimmern, weil es gerade beim älteren Patienten eine ganz große Gruppe an Ursachen für Schlaganfälle darstellt und da eben die kardiologische Standortbestimmung und auch die rhythmologische, heißt die EKG-Ableitungen mit der Suche nach diesen Herzrhythmusstörungen. Die führen dann wiederum zu Thromben, wie Frau Professor Wanke schon gesagt hat, im Herzen, die dann wiederum zu, ja, in der Regel auch schweren Schlaganfällen führen.
Herr Dr. Backhaus, wie kann man denn nun herausfinden, wie hoch das eigene Schlaganfallrisiko ist? Also welche Untersuchungen sind dazu erforderlich?
Also in erster Linie ist Ansprechpartner für eine Risikostratifizierung in Bezug auf Schlaganfall ganz sicher der Hausarzt bzw. die Hausärztin. Die hat alle Informationen, um eine individuelle Risikoabschätzung zu machen. Häufig wird das auch mit gewissen Scores untermauert, wo man eben die Risikofaktoren abfragen kann. Sollte weitere Zusatzdiagnostik nötig sein, dann ist der Neurologe dann als erstes zu nennen und eine Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße, weil diese eben als Fenster zum Gefäßsystem sehr viel Informationen über das individuelle Schlaganfall und Gefäßrisiko geben können. Die Neurologen arbeiten sehr eng dann wiederum mit den Kardiologen zusammen, weil viele Patienten, die kardiale Erkrankungen haben, eben auch natürlich ein erhöhtes Schlaganfallrisiko haben. Und zusammen Neurologie und Kardiologie, das gehört Hand in Hand, wenn man eine gute Abschätzung des individuellen Risikoprofils machen will. Wir haben also drei Stufen sozusagen. Der Hausarzt deckt die Basisdiagnostik ab mit Messungen des Blutdrucks, der Diabeteseinstellung, der Messung von Cholesterinwerten und anderen Faktoren im Blut. Dann kommen die bildgebenden Verfahren seitens der Kardiologie und der Neurologie, in erster Linie Ultraschall, gegebenenfalls auch weitere radiologische Untersuchungen wie MRT oder CT vom Herz oder Hirn. Das zusammengenommen kann dann helfen, das individuelle Risiko abzuschätzen, wie gesagt, untermauert noch durch klinische Daten, zum Beispiel aus der Familienanamnese, was sind die Vorerkrankungen, welche Medikamente werden schon eingenommen.
Sind denn Vorsorgeuntersuchungen, um das eigene Schlaganfallrisiko zu ermitteln, sind das reine Privatleistungen, die man selbst bezahlen muss, oder übernehmen da auch die Krankenkassen die Kosten?
Es ist so, dass in der Schweiz ganz grundsätzlich, wenn ein Patient diese Informationen unabhängig von Vorerkrankungen und so weiter einfach mal wissen möchte, wie steht es denn um mein individuelles Risiko, dass das eine Privatleistung ist. Nun ist es aber auch so, dass die Hausärzte und wir sehen das auch zunehmend kommen, dass Firmen das verstanden haben, dass hier ein erheblicher Hebel existiert, wie ich präventiv Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann. Und zunehmend stellen wir fest, dass Patienten, die zum Beispiel ein gewisses Alter, ein gewisses Risiko mitbringen, zu solchen Untersuchungen geschickt werden, zum Kardiologen oder zu uns Neurologen, Neuroangiologen, um zu sehen, wie sehen denn diese Risikofaktoren bei den Patienten aus und wo kann ich etwas optimieren im Sinne einer Prävention. Wenn man, wie gesagt, als komplett gesunder Patient diese Informationen haben möchte, dann ist das erstmal eine Privatleistung, die so zu bezahlen wäre. Wenn es über die Hausärzte läuft und begründet werden kann durch die Hausärzte, dann ist das eine Kassenleistung.
Es gab vor kurzem einen eher kritischen Artikel zu Vorsorgeuntersuchungen bzw. auch Check-ups in der Neuen Zürcher Zeitung. Darin wird der Non-Profit-Verein EFIPREF zitiert, der von einigen Untersuchungen, zum Beispiel auch einem Ultraschall der Halsschlagadern, explizit abrät. Was bedeutet diese Kritik aus Ihrer Sicht für die Schlaganfallprävention?
Auch wir haben den Artikel natürlich bekommen und es wird diskutiert, gar keine Frage. Und ganz grundsätzlich stehen wir dazu, dass medizinische Diagnostik nicht mit dem Gießkannenprinzip gemacht werden sollte. Also wenn es keinen Grund gibt, eine Untersuchung durchzuführen und auch keine Therapiekonsequenz daraus entsteht, dann sind wir da mit dem Artikel übereinstimmend sehr, sehr zurückhaltend. Sobald aber erkennbar Risikofaktoren vorliegen beim Patienten, zum Beispiel eine genetische Prädisposition, der Vater ist mit 55 an einem Herzinfarkt verstorben, es gibt eine familiäre Hypercholesterämie und so weiter und so fort. Wenn dann noch ein gewisses Alter erreicht ist, dann ist aus unserer Sicht diese Untersuchung durchaus sinnvoll. Weil der Effekt dieser Untersuchung soll heißen, so wie ich den Patienten beraten kann, präventiv in Bezug auf Herzinfarkt und Schlaganfall, das hat natürlich eine enorme Konsequenz. Und wenn der Befund in Ordnung ist, dann ist es auch gut. Und dann sehen wir den Patienten vielleicht in 5 bis 10 Jahren wieder, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat. Aber wichtig ist einfach die Selektion der Patienten, die potenziell ein Risiko mitbringen. Der Artikel, der hat in meinen Augen so ein bisschen nicht differenziert dazwischen. Da steht einfach drin, es macht keinen Sinn, alle Leute zu screenen. Und das ist auch korrekt. Und das ist auch in der neurologischen Leitlinie so formuliert, dass es eben keinen Sinn macht, jeden mit 20 Jahren und ohne Risikofaktoren zu screenen. Das ist unsinnig und viel zu teuer und hat keinen Effekt für Patienten. Aber sobald erkennbar Risikofaktoren da sind, da macht es durchaus Sinn. Weil es natürlich auch Therapien sind, die man dem Patienten an die Hand gibt. Verhaltenstherapien, Ernährungsberatung, Gewichtsreduktion, Cholesterinoptimierung, Blutdruckeinstellung und so weiter und so fort. Von Schlafhygiene und so weiter noch gar nicht gesprochen. Das sind wirklich relevante Faktoren, die man beeinflussen kann. Und das Schöne ist, wenn einer mehrere von diesen Faktoren als gesunder Patient mitbringt und ich kann die optimieren, diese Faktoren, dann hat das einen erheblichen Effekt, weil diese Risikofaktoren sich eben nicht addieren, sondern multiplizieren. Und damit bekomme ich eine erhebliche Risikopatienten bei eigentlich gesunden Patienten, vielleicht nur mit einem Bluthochdruck, kann ich das gut steuern oder den Patienten beraten in diese Richtung.
Wie sehen Sie das, Frau Professorin Wanke? Wünschen Sie sich manchmal mehr Patientinnen oder Patienten, die schon früher einen Ultraschall der Halsschlagader gehabt hätten?
Also bei vielen Patienten oder Menschen wäre das sicherlich ganz sinnvoll gewesen, weil manche Patienten auch teilweise in jungem Alter kommen mit einem recht desolaten Gefäßzustand und manches Mal ist da eine Reparatur, wofür ich ja in dem einen oder anderen Fall zuständig bin, nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, nicht? Weil manche Gefäße sich schon verschlossen haben. Man hat üblicherweise 4 Hirngefäße, die Blut zum Hirn leiten. Manche Patienten hängen dann vielleicht nur noch an einer Hirnarterie und dann macht es natürlich schon Sinn, man hätte da früher eingegriffen. Aber wie Herr Dr. Backhaus gesagt hat, ist das jetzt nicht ein flächendeckendes Screening oder Präventionsuntersuchungen, die man anbieten sollte, sondern man muss da schon ganz genau schauen, wer davon tatsächlich profitieren könnte und wo es Sinn macht. Genau wie er sagte, eine gewisse Selektion treffen. Das ist ja analog wie zu den intrakraniellen Aneurysmen. Die gibt es auch sehr häufig, aber man bietet jetzt nicht der generellen Population an, dass sie sich jetzt hier scharenweise untersuchen lassen, damit wir diese Aneurysmen entdecken.
Um das ein bisschen einordnen zu können, wie häufig ergibt sich denn bei einem Hirncheckup ein Befund, der tatsächlich auf ein Schlaganfallrisiko hindeutet?
Gut, das ist natürlich ein bisschen so die Frage, welche Untersuchungen man da vorliegen hat. Aber es gibt Kohortenstudien, wo man zum Beispiel Untersuchungen vom Kopf gemacht hat. Da haben sich halt Patienten oder Menschen, besser gesagt, zur Verfügung gestellt. Und da hat man herausgefunden, dass knapp 2% Veränderungen an den Gefäßen beziehungsweise auch schon abgelaufene Hirninfarkte haben oder hatten. Das ist genau wie beim Herzinfarkt. Nicht jeder Infarkt ist unbedingt spürbar. Aber wenn man solche Befunde dann sieht, dann macht es natürlich Sinn. Und das ist eben nicht ganz so selten, mindestens 2% der Bevölkerung, wo man solche Befunde herausfindet, dass man dann auf die Suche geht und eben dann Prävention macht.
Das wäre jetzt für den Fall, dass man unter einem Hirncheckup quasi auch das MRT versteht, was natürlich dann auch nochmal mit ein bisschen Kosten und so weiter verbunden ist. Aus meiner Erfahrung kann ich da vielleicht noch ergänzen, dass bei dem Bereich, den ich dazu beitrage, ich mache eben die Gefäßdarstellung bei diesen Patienten, die Ultraschalldiagnostik der Halsarterie und allen hirnversorgenden Arterien. Da kann man sagen, dass Patienten, die eine Gefäßerkrankung mitbringen, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch entsprechende Veränderungen an den Halsarterien oder an anderen Hirnarterien finden. Nehmen wir beispielsweise die Corona-Patienten, die Herzkoronarika, da finden wir natürlich mit großer Regelmäßigkeit entsprechende Veränderungen. Und da macht es auch durchaus Sinn, da einmal zu schauen, wenn zum Beispiel ein Stent am Herzen und so weiter notwendig werden sollte. Und da ist es ja auch so, dass bei den Kardiochirurgen das zum Standard gehört, dass diese Patienten auch einmal gescreent werden auf allfällige Veränderungen der Hals- und Hirnarterien. Also da gibt es schon eine Relevanz, aber auch da, es geht immer um das Gesamtrisikoprofil. Ist das ein Patient, eine Patientin, die entsprechende Gefäßrisikofaktoren mitbringt? Und wenn dann auch noch klar ist, ja, da ist eine Operation beispielsweise notwendig, dann macht es durchaus Sinn, vorher auch sicher zu sein, weil ja häufig im Rahmen von Operationen, im Rahmen der Narkose einfach der Blutdruck gesenkt werden muss. Und dann muss man schon überlegen, gut, wenn der Patient hat jetzt verschiedene Engstellen an seinen Hirnarterien, kann ich da so ohne weiteres den Blutdruck in sehr niedrige Bereiche absenken in der Narkoseführung? Oder muss ich der Anästhesie vielleicht sagen, ja, bitte schaut, dass es eher ein hochnormaler Bereich bleibt, um einfach die Hirnperfusion da gut aufrechtzuerhalten? Und es bleibt immer individuell, das will ich eigentlich damit sagen. Die Untersuchungsform, ob es die MR-Bildgebung ist oder der Ultraschall, beides sind sich ergänzende Verfahren mit ganz unterschiedlichen Aussagen. Aber wenn eine Untersuchung entsprechende Befunde zeigt, dann ist die andere Untersuchung jeweils eine häufige Konsequenz. Und so ist auch die Schnittstelle zur Kardiologie zu verstehen. Wenn es am Herzen entsprechende Veränderungen an den Herzkranzgefäßen gibt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es neuroangiologisch eben auch zu entsprechenden Erkrankungs- oder Ablagerungen oder wie auch immer kommt, ist einfach hoch. Und das kommt erst mehr und mehr, diese Erkenntnis, dieses Zusammenspiel Kardiologie und Neurologie, wie eng vernetzt das eigentlich ist.
Sie sehen ja sicher einige Patientinnen und Patienten auch mehrmals. Wenn Sie Hinweise für ein erhöhtes Schlaganfallrisiko feststellen, wie gut gelingt es dann, was zeigt Ihre Erfahrung, dieses mit Medikamenten zu senken? Und in welchen Fällen führt es vielleicht eher in Richtung eines chirurgischen Eingriffs?
Das ist natürlich abhängig von dem jeweiligen Risikofaktor. Ganz bedeutsam ist, wie eben schon gesagt, das Vorhofflimmern, weil wir da durch eine adäquate Behandlung eine unglaublich hohe Risikoreduktion erreichen können. kann ich nämlich bei einem Patienten, der ein gewisses Risikoprofil mitbringt, das wird in einem Score, wird das berechnet, wie hoch ist dieses Risiko und dieser Patient hat zusätzlich noch ein Vorflimmern, dann kann ich durch die Einleitung einer Antikoagulation, einer medikamentösen, recht starken Blutverdünnung, eine über 60-prozentige Senkung des Schlaganfallsrisikos erreichen. Und das ist natürlich enorm. Und so muss man die einzelnen Risikofaktoren ein bisschen unterschiedlich betrachten. Wenn ich einen Patienten habe, der, ich sag mal, ein leichtes Übergewicht hat und den bringe ich dazu, dieses leichte Übergewicht zu reduzieren, eben dieses Übergewicht, da ist der Effekt vielleicht nicht so hoch. Aber indem er das Übergewicht behandelt, zum Beispiel durch vermehrte Bewegung, dann wird sich sicherlich auch das Cholesterin ändern. Und es wird sicherlich auch dazu führen, dass der Blutdruck im Mittel gesenkt werden wird. Er braucht vielleicht weniger Antihypertensiva. Der Herzmuskel ist nicht der Gefahr ausgesetzt, sich weiter zu vergrößern im Rahmen der arteriellen Hypertonie. Das Risiko für Vorflimmern für den Patienten wird gesenkt und so weiter und so fort. Also es bleibt individuell. Die Relevanz, sage ich mal, für die einzelnen Risikofaktoren und die Bedeutsamkeit, der Impact, den ich in der Risikoreduktion machen kann, ist sehr unterschiedlich. Sicherlich am größten beim Vorflimmern und bei der sogenannten Karotisstenose, also bei der Verengung der Halsarterie. Das sind Diagnosen, die, wenn sie gut behandelt sind und optimal Behandlungsverlauf haben, dann haben die einen erheblichen Effekt auf die Risikoreduktion von Schlaganfall.
Frau Professorin Wanke, Dr. Backhaus hatte es vorhin schon einmal angesprochen, das Thema Narkose und Schlaganfallrisiko. Vor fast jeder Operation wird auf ein Schlaganfallrisiko hingewiesen. Kann man denn auch hier vorher genau und gezielt feststellen, wie groß die Gefahr wirklich ist und dann entsprechend reagieren?
Ja, während einer Narkose wird sehr, sehr häufig eben der Blutdruck so gesenkt, schon allein durch die Narkosemittel. Und wenn man dem nicht entgegenwirkt, dann hat man natürlich, wenn Patienten relevante Stenosen haben, ob das am Hals oder im Kopf ist, ein größeres Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Das haben tatsächlich Studien auch belegt, nicht? Und deswegen ist es bei manchen Patienten, eben gerade bei den vorgeschädigten Patienten mit Gefäßerkrankungen, sicherlich sinnvoll, dass vor einer Operation zu klären. Und das wird halt eben leider häufig nicht immer so konsequent durchgeführt. Man schaut sich zwar die Herzkranzgefäße an, aber häufig hört man dann da auf und schaut nicht weiter am Hals.
Herr Dr. Backhaus, was können denn Betroffene selbst tun, um die Gefahr zu verringern, einen Schlaganfall zu erleiden?
Auch da, erstens muss der Patient gut informiert sein über das, wo sein individuelles Risikoprofil liegt. Das ist häufig auch in den Händen der Hausärztinnen und Hausärzte. Und er muss selber sehen, das Rauchen, der Bluthochdruck, die Fettstoffwechselstörung, das Übergewicht, das Vorflimmern. Habe ich diese Faktoren? Und wenn ja, wie kann ich sie bestenfalls beheben? Und wie gesagt, eins hängt häufig mit dem anderen zusammen. Was vielleicht übergeordnet für sehr viele dieser Risikofaktoren gilt, ist das Thema des Bewegungsmangels. Weil eine nicht ausreichende Bewegung führt einfach sekundär zu Übergewicht, Stoffwechselstörung und so weiter. Und der Rest sind eigentlich alles Folgeerscheinungen des Bewegungsmangels. Also das ist ein ganz zentraler Ansatz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern oder zu reduzieren. Und das sagen wir den Patienten natürlich auch. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist das A und O. Das greift an sehr vielen dieser Risikofaktoren an und kann das positiv beeinflussen.
Frau Professorin Wanke, was würden Sie denn raten, ab welchem Lebensalter beziehungsweise wie regelmäßig sollte man vielleicht sein Schlaganfallrisiko überprüfen lassen?
Ja, ich denke, dass es sicherlich Patienten gibt, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, auch wenn sie jünger sind. Aber man kann vielleicht generell sagen, dass zwischen 60 und 65. Lebensjahr es schon Sinn macht, dass man das mal überprüfen lässt, dass man da genauer schaut, was liegen für Risikofaktoren vor und wie ist das Gefäßrisikoprofil einzuschätzen.
Vielen Dank, Frau Professorin Wanke und Herr Dr. Backhaus, für die Informationen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.